Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Der Büchermarkt für junge Leser mit Tanja Lieske am Mikrofon. Mit dabei sind heute diverse Helden und Superhelden in den neuen Romanen von Sala Naoura, Marie Golin und Anne Becker. Darüber spreche ich mit den beiden Kritikern Christine Knödler und Wieland Freund. Sie sind mir aus München und aus Berlin zugeschaltet. Bevor wir aber zu den deutschsprachigen Romanen, den diversen Helden kommen, schauen wir uns ein Bilderbuch an, das uns aus Amerika erreicht. Julie Foliano ist die Autorin, illustriert hat Lane Smith und es heißt »Das Haus, das ein Zuhause war«. Auf dem Cover sehen wir zwei Kinderbeine, ein Kind ist barfuß, das andere hat Stiefel an, die beide stehen in einem Wald, schauen auf ein windschiefes Häuschen. Wer sind diese beiden Kinder und wie geht es weiter, Frau Knödler?
Ja, da sind wir schon mittendrin. Dies ist ein Bilderbuch, in dem sehr viel und sehr frei assoziiert werden kann. Diese zwei Kinder, die Sie erwähnt haben, finden im Wald ein altes, verlassenes Haus. Dies ist übrigens kein Hexenhäuschen, sondern eben das Haus, das ein Zuhause war. Sie gehen hinein, sie entdecken Sachen, eine alte Blechbüchse zum Beispiel, auf der Bohnen steht. Und sie stellen Fragen. Das klingt dann so: Wer war dieser jemand, der abends Bohnen aß? Wer war dieser jemand, auf den seine Bücher gewartet haben, dessen Bilder verblassen? Zu diesem Jemand denken die Kinder sich nun Geschichten aus. Hier spielen die Illustrationen eine wesentliche Rolle, denn sie zeigen, was der Text nur andeutet. Die Bohnenblechdose wird zum Fernrohr, durch das der Junge schaut. Zu sehen ist ein Matrose auf hoher See, eine Frau, die im Garten Bilder malt, oder ein kleines Mädchen, das tanzt. Und um nochmal auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen, die Schuhe, ja, was sind das? Man kann vielleicht an Sieben-Meilen-Stiefel denken oder an Robin Hood, an Märchen, an Abenteuer. Ganz sicher geht es um Erinnerungen, um Spurensuche, um Vergangenes und um Vergänglichkeit.
Das sind ja sehr große Themen. Für welche Altersgruppe würden Sie das Ganze denn ansetzen?
Also offiziell ist es ein Bilderbuch ab 4 Jahren. Und ich glaube aber, dass es ein Bilderbuch für Erwachsene ist. Ich sehe nicht, wo Kinder damit einsteigen könnten. Ich nehme dem Buch das Wir nicht ab. Also irgendwann ist die Perspektive im Haus, da reden die Kinder von sich als Wir. Aber was sie sagen, da würde ich sagen, das ist so weit entfernt von dem, was Kinder beschäftigt, aber sehr wohl, was Erwachsene beschäftigt. Eben diese großen Fragen und großen Themen.
Ich würde die Kritik an der Sprache teilen, da drückt so jemand ein bisschen auf die poetische Tube, ohne dass da wirklich Poesie bei rauskäme. Ich wüsste aber andererseits nicht, was nun eine junge Zielgruppe, wie alt auch immer, von diesem Bilderbuch abhalten sollte, was es abschrecken sollte. Ich glaube, das funktioniert eigentlich ganz gut. Denn dass Sachen beredt sind, das ist Kindern ja eigentlich selbstverständlich. Fantasielos werden ja immer erst die Erwachsenen.
Also Sie mahnen an, dass Räume durchaus eine Erinnerung bewahren, dass Gegenstände weitererzählen können und dass das durchaus ein Stoff für Kinder ist. Wie ist das Ganze denn jetzt bildlich umgesetzt? Was steuert denn Lane Smith dazu bei?
Also Lane Smith ist derjenige, der zumindest noch ein bisschen was erzählt. Und ich möchte auch noch was sagen zu der Fantasie der Kinder. Die haben die auf jeden Fall, das ist außer Frage. Aber wenn sowas so deduktiv daherkommt, frage ich mich, wo sollen sie denn ansetzen? Ist eine Frage, wer ist der jemand, wer war dieser jemand, ist das eine Frage, die Kinder stellen, umso mehr als ja ein verlassenes Haus ein super Thema ist. Ja, das, da warten Abenteuer, heimlich Lägerchen bauen, das kennen wir alle aus Kindertagen. So, das passiert hier nicht, das ist sehr abstrakt. Und auch die Illustrationen sind sehr gekonnt, sehr durchdacht, würde ich sagen. Also da wird sehr genau aufgepasst. Wir haben dieses zeichnerisch, illustrativ angedeutete Haus, was so ganz schemenhaft ist und eben ohne Farbe. Wir haben die Farben ansonsten, wenn die Kinder durch den Wald gehen. Wir haben nochmal einen Wechsel, wenn erzählt wird, also wenn sozusagen diese Erinnerungen im wahrsten Sinn des Wortes ausgemalt werden, da ist es dann ganz grafisch. All das ist überhaupt nicht willkürlich, aber für meine Begriffe zu groß, zu ambitioniert und für einen bestimmten Bedarf, würde ich mal sagen.
Ja, ich sehe das ein bisschen anders, muss ich ehrlich sagen. Also einerseits, Bilder sind toll, ja, das ist der große Reiz dieses Buchs. Das ist eher so ein bisschen impressionistisches ungefähr, bis dann die Fantasie der Kinder, die da drin sind, diese Leere füllt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Mir gefällt auch gut, dass die Zeichnung einiges konkreter sind als dieser etwas ungefähre Text. Man könnte jetzt argumentieren, ja, wieso ist das eigentlich kein Spukhaus, wieso ist denen nicht unheimlich und so weiter. Und ich glaube, das hat mit dem seinen Kniff und der hat mit dem unheimlich überraschenden Ende zu tun. Der Schluss nämlich, finde ich, ist das Beste an dieser Geschichte. Da sind sie nämlich gar nicht mehr in diesem Verlassenenhaus, sondern sie sind bei sich zu Hause. Und da wird sozusagen aus dem Haus, das ein Zuhause war, ein Zuhause, das mal ein verlassenes Haus sein wird. Da ist das Unheimliche, da ist das Beunruhigende. Und diesen Gedanken spart sich das Buch fürs Ende auf. Das finde ich eigentlich schön.
Ich finde es wunderbar, weil ich es wirklich so anders gelesen und vor allen Dingen auch angeschaut habe. Gerade den Schluss habe ich so gedacht, also da purzeln wir aus allem heraus. Und da ist auch wieder die Größe, das angedeutete Raunen, möchte ich fast schon sagen. Denn der Schluss geht so, also klettern wir den Kopf voller Fragen zurück durch das Fenster, laufen den Pfad zurück, der von Dornen bedeckt ist. Heißt, schweres Leben, was auch immer ich mir darunter vorstellen kann. Das ist eine Art des Erzählens, die für mich tatsächlich nicht aufgeht, auch wenn dann schöne Bezüge sind, dass zum Beispiel diese Bohnendose auf dem Bild im Fenster der Kinder zu sehen ist, da stecken dann Blümchen drin.
Es gibt halt Geschichten, da kann nicht mal der Text im Weg stehen.
Der poetische Mehrwert und die Zielgruppe sind hier durchaus umstritten, kommt vor. Trotzdem lesenswert, anschauenswert, das Haus, das ein Zuhause war von Julie Foliano und Lane Smith. Die deutsche Übertragung hat Uwe Michael Gutschan besorgt, erschienen im Sauerländer Verlag in Frankfurt. Ja, damit kommen wir zu Salah Naoura, 1964 in West-Berlin geboren. Und er sagt sehr gerne dazu, dass sein Vater Syrer war und kein Finne. Warum sagt er das? Weil einer seiner größten Erfolge, Matti und Sami und die drei größten Fehler des Universums, Finnland als Bezugspunkt hatte. Ein Flunkerroman, ein Roman, in dem viel geschummelt wurde, in dem die sensiblen Grenzen zwischen Wahrheit und Wirklichkeit eine Rolle spielen. Salah Naoura schreibt inzwischen an einer Reihe, die Super Flashboy-Reihe. Und der zweite Band ist gerade erschienen, Super Flashboy und das Geheimnis von Shao Shao. Auf dem Cover sehen wir den Protagonisten mit Superheldenumhang und mit Augenmaske. Wie heißt er denn, Herr Freund, und in welcher Mission ist er gerade unterwegs?
Ja, also das ist Torben Henrik, würde ich behaupten. Und er ist natürlich unterwegs in einer Mission, die heißt Weltrettung. Darunter machen es Superhelden eben nicht. Wir haben es aber vor allem in Super Flashboy mit einer enorm angereicherten Weltwirklichkeit zu tun. Neben der Welt, die wir kennen nämlich und in der unser Held Torben lebt, gibt es noch eine zweite Welt namens Herodonia. Die liegt gleich um die Ecke. Und in Herodonia gibt es auch einen zweiten, äußerlich identischen Torben, der allerdings Super Flashboy heißt in dieser Welt und ein Superheld ist, der mit Umhang und Jetstiefeln Gutes tut und durch die Gegend fliegt. Super Flashboy allerdings spielt eigentlich viel lieber Klarinette, weshalb der normale Torben immer mal in seine Rolle schlüpft. Torben ist nämlich eigentlich ein sehr begabter Superheld. So hat es Autor Salah Naoura schon im ersten Band, Sie haben es erwähnt, entwickelt und darauf baut er in Super Flashboy und das Geheimnis von Shao Shao auch auf. Diesmal allerdings ist Torbens Freund Mehmet verschwunden und wird daheim von seinem Superhelden-Doppelgänger Kung-Fu-Boy vertreten, während Torben und seine anderen Superheldenfreunde den richtigen Mehmet in einem Kung-Fu-Kloster im Fernen Osten suchen.
Wir haben also jede Menge Migrationshintergrund. Kommen denn auch Heldinnen in Super Flashboy vor?
Ja, sie kommen vor, sie spielen allerdings eher Nebenrollen. Das liegt so ein bisschen in der Natur des Themas begründet, fürchte ich. Es gibt aber dafür einen Superhelden namens Flower Boy und der ist so etwas wie eine Transgender-Figur, könnte man sagen. Flower Boys Doppelgänger in der wirklichen Welt, nämlich ist eine Doppelgängerin. Wobei man sich jetzt natürlich hätte wünschen dürfen, dass nicht ausgerechnet Flower Boy, sondern vielleicht Muskelboy oder Stahlboy oder so eine solche Geschichte hätte.
Frau Knödler, Ihre Eindrücke.
Herr Freund nimmt mir das Wort aus dem Munde. Dieser Rollentausch ist zum einen ja wirklich in der Geschichte begründet. Übrigens, wie Sie den Inhalt erzählt haben, dachte ich, nun habe ich es endlich mal verstanden. Es ist nämlich ziemlich komplex, was da alles rumwirbelt und wer wen spielt und in Klammern, wer das auch wem abkauft. Denn wir haben ja sogar als auch noch einen Robo-Torben, also eine zusammengesetzte Figur, die aussieht wie Torben und zu den Eltern gebracht wird. Und großes Erstaunen, die Eltern nehmen das ab, so lange, bis dieser Torben auseinanderfällt. Wo ich so dachte, im Ernst, naja. Aber die Flower-Boy-Geschichte ist tatsächlich, und das finde ich eigentlich ganz lustig, dass Salanaura das einfach so mal mit rein erzählt. Also zum einen eben diesen Migrationshintergrund, da wird eifrig mit Klischees und Stereotypen gehandhabt, also dieser starke Akzent, den der spricht und so weiter. Das ist, gehe ich jetzt mal davon aus, als Augenzwinker natürlich gemeint und so auch mit Flowerboy und Gwendolyn. Ich dachte dann auch, muss die im Ernst jetzt zu Gwendolyn werden, was da heißt schöne Blume und warum ist es die, die so hübsch ist und die so schöne Haare hat. Also da hätte ich mir gewünscht, dass Salanaura seine Schraube, an der er sonst so dreht und alles so munter durcheinander wirbelt, dass er die da auch ein Stückchen weiter dreht.
Naja, das Nonsensniveau ist ja sehr hoch. Müssen wir sehr ernst lesen, Frau Knödler?
Überhaupt nicht. Also wer das ernst liest, läuft, glaube ich, auf, würde ich jetzt mal sagen. Mir ist die Witzmaschine, die war mir manchmal zu schnell, dass ich so dachte, jetzt erzähle doch bitte mal ein bisschen mehr. Also meinetwegen, wenn die Helden beschrieben werden, dann ist da der Adlerboy, der sieht besonders gut. Und es ist dann zwar ein großes Wirbeln, aber doch zugleich relativ nah dran. Und dann sind wir bei der Übergabe der Kinder, dieser Doppelgänger-Kinder, die Eltern sich bestellen können, von denen es heißt, die werden angeliefert in Wärmebehältern wie Pizzapakete und zack sind wir beim Yoga der Eltern und so weiter. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr pointenreich, bis man dann, ich würde mal sagen, ab der Mitte überhaupt mal in diesen Fall hineingezogen wird, um den es ja eigentlich geht.
Ja, ich finde ja, dass das Doppelgängermotiv das Interessanteste an dem Ganzen ist. Und natürlich ist das überdreht und ist das lustig, aber der Doppelgänger ist historisch eine Spukgestalt, der kratzt immer an Identitäten. Und hier ist der Doppelgänger eine befreiende Gestalt. Also hier werden lauter Geschichten verhandelt. Da wird ein Junge kann in Herodonia geboren werden oder der kann in der normalen Welt geboren werden. Da öffnen sich lauter Chancen und Identität ist immer ein bisschen Zufall und nie Schicksal. Das ist doch eine herrliche Botschaft.
Salanaura, Super Flashboy und das Geheimnis von Schau Schau, illustriert hat Kai Schütteler und erschienen ist es im Rowohlt Verlag in Hamburg. Sie hören den Samstagsbüchermarkt des Deutschlandfunks. Die Sendung mit kompletten Literaturangaben ist auch nachzuhören, nachzulesen im Internet, in der DLF-Audiothek. Die entsprechende App kann man kostenlos herunterladen. So, jetzt kommen wir zu einer Debütantin, Anne Becker, 1975 geboren. Sie hat Sonderpädagogik in Heidelberg studiert. Sie arbeitet als Förderschullehrerin, lebt mit ihrer Familie im Ruhrgebiet. Nominiert wurde sie 2017 mit einem noch unveröffentlichten Romanmanuskript für den Oldenburger Kinder- und Jugendbuchpreis. Und jetzt zusätzlich gibt es ihren ersten Roman, Die beste Bahn meines Lebens. Frau Knödler, worum geht es? Was für eine Bahn ist das?
Ja, die Bahn ist eine Schwimmbahn, das ist tatsächlich ganz konkret. Im Zentrum der Geschichte steht Jan, auf den ersten Blick ein ziemlich normaler Typ. Allerdings kann er wirklich ganz ausgezeichnet schwimmen. Er gewinnt Pokal um Pokal, was wiederum normal ist, dass er seine ältere Schwester meistens doof findet, dass der kleine Bruder eine Nervensäge ist. Außerdem ist die Familie gerade umgezogen und das, da wird es spannend, stellt Jan in der neuen Schule vor ein altes Problem. Jan hat nämlich LRS, also Lese-Rechtschreib-Schwäche. Klar, dass er alles daran setzt, das zu vertuschen. Dann gibt es Flo mit den roten Haaren und den Sommersprossen mit der Vorliebe für Hühner und für Mathematik. Sie wohnt im Nachbarhaus und schreibt eine Art Tagebuch in Form von Infografiken. Auch Jan kommt darin vor. Und zwar sehr schön. Aber da ist ja auch Linus, mit dem Flo mal zusammen war, ein Ekel, der Flo drangsaliert und Jan auch, denn er kann es überhaupt nicht leiden, dass Jan der neue Star im Schwimmverein ist. Und schließlich ist noch der Deal mit der Mutter. Jan darf nur weiterhin so intensiv schwimmen und trainieren, wenn er wegen seiner Lese-Rechtschreib-Schwäche nochmal eine Therapie macht.
Also wir haben ein klassisches Liebesdreieck, Linus, Jan und Flo, auch ein Eifersuchtsdreieck, ein Konkurrenzdreieck, was auch das Schwimmen mit einbezieht. Und wir haben die Erzählstruktur des Romans, nämlich Flo meldet sich immer in sogenannten Tortendiagrammen zu Wort. Erzählen Sie dazu noch kurz was, Frau Knödler, und sagen Sie vielleicht auch mal, wie Ihnen das gefallen hat.
Das hat mich überrascht und es hat mich tatsächlich überzeugt. Ich war nämlich verblüfft, dass man anhand von Schaubildern, von Grafiken, von Schnittmengen etc. doch ziemlich viel über eine Figur verraten kann und beziehungsweise als Leser eben erfahren kann. Und es bringt so einen ganz anderen Ton natürlich in diese Erzählung hinein. Der ist schnell, der bringt es auf den Punkt, muss er ja. Und man erfährt tatsächlich viel über die Figuren, etwa in einem Bild, das so wie so ein Schaubild ist. Da spricht sie quasi mit ihrer besten Freundin und alles landet dann am Ende. Du musst dir neue Klamotten kaufen.
Ja, diese Balken- und Tortendiagramme sind keine vollwertige Erzählstimme. Das sollen sie aber auch gar nicht sein. Der konventionelle Ich-Erzähler Jan, der kommt dem Leser, glaube ich, schon viel, viel näher, verrät viel mehr über sich. Manchmal, glücklicherweise, verrät er auch was über Flo. Aber die Flo ist ja auch ein unkonventioneller Charakter. Sie mag Hühner, sie ist ein bisschen verschlossen. Zahlen bedeuten ihr mehr als Worte. Insofern charakterisiert dieses Erzählen über Infogramme sie sehr gut. Und die Autorin hat sich da und dort auch ein bisschen beholfen. Viele dieser Diagramme sind etwas textlastig und manchmal ist die Grafik nur eine Dreingabe.
Gut, dann kommen wir doch nochmal zum Inhalt. Wir haben ja heute sozusagen einen Heldenstrang, der sich durchzieht. Am Ende wächst Jan über sich hinaus. Es gibt übrigens in zwei der Romane, über die wir heute sprechen, in Super Flashboy und eben auch in diesem eine richtige Auseinandersetzung zwischen zwei Jungs. Es wird gehauen und geprügelt. Was für ein Bild entsteht da?
Ich finde es super, dass Sie auf diese Szenen kommen, dass Jungs sich wirklich schlagen dürfen. Das hat mich doch überrascht, fand ich gut, fand ich sehr authentisch tatsächlich, auch wie ich überhaupt dieses ganze Buch sehr authentisch erzählt finde. Die Figuren sind ausgereift, die Sprache, die Dialoge, das haut alles wirklich sehr gut hin. Auch bei Linus, das hat mir überaus gefallen, dass der eben doch durchaus differenziert ist. Der ist eben nicht nur das Ekel. Natürlich ist er ein Ekel, aber er hat einen Grund dafür, warum er so ist. Und das wird den Figuren ziemlich zugemutet, bis eben zu dem Punkt, dass Jan dann plötzlich ganz eifersüchtig sein muss und Flo sich entscheiden muss. Da passiert vieles sehr gut, was schief hätte gehen können, sage ich mal, vor allen Dingen angesichts dieser Problemlastigkeit, die nur, wenn man die Geschichte nacherzählt, finde ich, beim Lesen ging es mir gar nicht so sehr im Vordergrund stehen könnte.
Ein gelungenes Debüt steht auch auf der Liste unserer besten 7 im September. Von Anne Becker, Die beste Bahn meines Lebens, ist erschienen im Verlag Belz und Gilberg in Weinheim. So, wir haben noch ein Debüt heute. Marie Golin ist die Autorin, 1987 in Wiesbaden geboren. Sie hat Design und interaktive Medien studiert und selbst auch schon Spiele-Apps entwickelt. Ich finde, das merkt man ihrem Debüt Canestorm Island durchaus an. Im Untertitel heißt es Der Gejagte und der Verlag gibt auch noch ein Genre dazu. Es ist ein Thriller. Das klingt jetzt nach Meta-Ware aus dem Spannungsfach, Herr Freund. Trifft das zu?
Nein, man darf da auf das Chinderassabum des Marketing nicht reinfallen, finde ich. Wir haben es hier mit einer klassischen, sehr gesellschaftskritischen Dystopie zu tun, also dem Roman einer verunglückten Zukunft. Canestorm Island spielt ein paar Jahrhunderte weit in der Zukunft. Diverse Katastrophen haben die Welt unterdessen zweigeteilt, nämlich in einen reichen, hochtechnisierten Kontinent und in einen armen Kontinent namens Canestorm, wo der junge Emilio, unser Held, in einem Slum wohnt. Und um aus der Armut rauszukommen und die Schulden seiner Familie zu bezahlen, hat Emilio bei einer Internetplattform namens iVision angeheuert. Er trägt einen Chip im Kopf und filmt etwa eine halbe Stunde täglich aus seinen Augen heraus, was er tut, nämlich Fassaden klettern und auf Züge springen und was die Kunst des Urban Exploring sonst so hergibt. Und das ist alles möglichst spektakulär für die Voyeure, die auf dem reichen Kontinent namens Azaria an den Bildschirmen kleben. Dann jedoch kommt es zu einer verhängnisvollen Begegnung. Emilio springt einem Mädchen in seinem Alter namens Lissa bei, da gibt es natürlich eine Liebesgeschichte, und tötet dabei in Notwehr das ranghohe Mitglied einer örtlichen Drogengang. Und von nun an wird Emilio von dieser Gang gejagt, was aber wiederum das Publikum in Azaria derart anfixt, dass auch der Internetkonzern iVision in diese Jagd eingreift. Wir haben es dann also mit drei Parteien mit widerstreitenden Interessen zu tun und das Ganze mündet in eine einzige atemlose Jagd. Das ist ein spannendes Buch, man hört es vielleicht.
Ja, das ist ein spannendes Buch. Ich bin mir nicht so sicher, ob es so eminent politisch ist, wie Sie das jetzt beschrieben haben, Herr Freund. Und zwar deswegen, es kommt sehr viel drin vor, auf alle Fälle. Also die Kritik an den sozialen Medien, diese ganze Manipulation, der Einsatz von Shitstorms, diese ganze Aufgeregtheit unserer Zeit. Und natürlich ist es Kapitalismuskritik, es geht um Ausbeutung, es geht um unser gutes Leben, sage ich jetzt mal, auf Kosten der anderen, der Armen. Das wird alles angeteasert, aber für ein wirklich politisches Statement sozusagen bleibt es mir zu sehr an der Oberfläche. Also am Ende mündet es immer in die nächste Verfolgungsjagd. Da ist dieser Roman voll von. Also es ist wirklich ganz atemlos. Und klar, Verfolgungsjagden sind schon spannend.
Hat Ihnen das denn gefallen oder wurde es Ihnen zu viel? Das höre ich so ein bisschen raus, Frau Knödler.
Mir wurde das zu viel. Die ersten fand ich noch gut. Gerade auch, wenn man sich noch nicht so dran gewöhnt hat, dass sich ja eben immer das Publikum zuschaltet. Aber mit jedem Mal, wo das passiert und natürlich, da das ganze Auftakt einer Reihe ist, weiß man ja auch, es wird gut ausgehen, ist die Beschreibung doch immer relativ gleich. Wir haben diese fürchterlichen Gegenspieler übrigens, wirkliche Vollpfosten, man kann es nicht anders sagen. Und die sind so angelehnt an irgendwelche Biker-Gangs, die sind muskelbepackt und riegeldumm. Also es findet auch da wenig Entwicklung statt. Und es hat mich schon vieles, gerade auch in dieser Medienkritik, an die Tribute von Panem erinnert. Und dann dachte ich so, wo ist jetzt die eigene Stimme? Wo ist denn das Neue? Liegt es in der Sprache? Ich glaube nicht.
Ich glaube, es liegt vor allen Dingen daran, dass dieser Roman mit dem Iconic Turn, den wir hinter uns haben, vor allen Dingen aber mit der Digitalisierung plopp macht. Wir haben das gar nicht so oft. Wir haben es mit einer Literaturgeschichte zu tun, deren Plots in ihrer Mehrzahl eigentlich historisch gesehen nicht mehr funktionieren. Jede dieser Geschichten wäre zu Ende, wenn jemand ein Smartphone hätte. Jede dieser Irrwege würde nicht stattfinden, wenn jemand Google Earth hätte. Und dieser Roman gewinnt seinen Plot aus dem Zustand der Digitalisierung, in dem wir uns befinden. Das finde ich schon mal bemerkenswert. Und zugleich kritisiert er diesen Zustand, aber er holt seine Leser auch da ab, wo sie sind, nämlich jenseits dieses Iconic Turns. Wir sind keine Texte, sondern wir sind eine von Bildern gesteuerte Gesellschaft. Und dieser Roman ist zum Beispiel sehr, sehr gut darin, Settings aufzubauen. Und ich würde auch nicht stehen lassen, dass er nicht politisch ist, denn das ist eine Urerfahrung. Wir haben da Leute, die tragen ihre Haut zum Markte und dann haben wir Leute, die sitzen vor dem Bildschirm und gucken dabei zu. Das finde ich, weiß Gott, brisant.
Man fühlt sich durchaus ertappt. Ging Ihnen das nicht so, Frau Knödler?
Nein, das ging mir tatsächlich nicht so. Jetzt bin ich aber auch, das ist außer Frage, nicht diese Generation, dass mich das in meiner Lebensführung, ich mich da ertappt fühlen könnte, dafür, dass es wirklich politisch ist. Ich glaube, vielleicht verwenden wir den Begriff auch unterschiedlich. Ich würde dann mehr über Ursachen wissen, als diese Legende, die für die Entstehung für Cane Storm Island wichtig ist. Und natürlich würde ich sowas wie Erkenntnis haben wollen und das eben am Ende der einzige Umgang mit dem, was wir da sehen, und ja, das ist beschrieben, nicht ist, und jetzt kommt die nächste Verfolgungsjagd und jetzt fliegen wir davon und jetzt wird noch diese Technik genutzt und im zweiten Band geht es dann wahrscheinlich so weiter.
Nun geht es ja auch um eine erzählerische Umsetzung der digitalen Erfahrung. Zeigt sie uns da was Neues, Marie-Golin?
Ich glaube ja. Ich glaube, das sieht man alleine schon am Genre, das sie wählt. Da steht jetzt Thriller drauf. Eigentlich haben wir es, wie gesagt, mit einer Dystopie zu tun, einem Teil der Fantasy. Und das ist etwas, was gerade in der ganzen Literatur weltweit passiert, dass nämlich diese Fantasy sich unheimlich politisiert. Das sieht man bei N.K. Jemisin und ihrer Trilogie Zerrissene Erde. Das sieht man bei Marlon James, der ein Afrika-Fantasy-Roman geschrieben hat, im Stil Tolkiens. Und diesen Einfluss, man kann das auch Urban Fantasy nennen, wenn man will, diesen Einfluss, den sehe ich da stark. Ich sehe da auch stark den Einfluss, Sie haben es erwähnt, die Autorin hat schon Spiele-Apps gemacht. Und diesen Einfluss in die zeitgenössische Kinder- und Jugendliteratur zu tragen, das finde ich immens wichtig.
Ich möchte noch eine letzte Sache sagen zur Sprache. Die fand ich unfassbar platt, möchte ich jetzt mal sagen. Wie oft da das Wort krass, wie das beschrieben, das wird mit Begriffen, also mit Worten beschrieben. Wenn Gefühle beschrieben sind, wie fühlt sich eine Oberfläche an, kommt so gut wie nicht vor, was macht mir Angst? Es ist, also wenn man sich da Sätze hernimmt, einzelne Sätze, ist es wirklich aus der Retorte. Das haben wir so schon ziemlich oft gelesen, auch wenn es dramatisch wird, dieses Baden im Blut, dieses Waten im Blut. Das ist eine Sinnlichkeit, von der ich so denke, interessant, aber es ist, also was diese Art des Erzählens betrifft, für mich eben tatsächlich nicht neu.
Man muss nicht immer einer Meinung sein. Am besten heißt es an dieser Stelle selber lesen, selbst entscheiden, was es auf sich hat mit dem Roman, mit dem ersten Roman von Marie-Golin, Cane Storm Island, der Gejagte, ist erschienen im DTV-Verlag München. Und das war auch schon der Büchermarkt für junge Leser, heute mit den beiden Kritikern Christine Knödler und Wieland Freund. Den leisen Nachhall in der Leitung nach München bitten wir zu entschuldigen. An dieser Stelle dankt fürs Zuhören. Tanja Lieske.